Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tech- und Finanz-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir schauen uns heute einige echte Schwergewichte an, von europäischen Bankenfusionen über die Krise der Autobauer bis hin zum Dilemma eines der größten Tech-Giganten der Welt. An meiner Seite ist wie immer Laura, unsere Expertin für Marktanalysen. Hi Laura, schön, dass du da bist.
Hallo Tim, danke für die Einladung. Ich habe mir den aktuellen Bericht angesehen und ich kann dir sagen, es gibt heute wirklich Stoff für spannende Diskussionen. Wir haben hier ein paar strategische Spielzüge, die das Gesicht des europäischen Marktes verändern könnten, aber auch einige Warnsignale bei Unternehmen, die eigentlich als unbesiegbar gelten. Ich bin gespannt, wo wir anfangen wollen.
Dann lass uns doch direkt mit einem echten Kracher einsteigen. Es geht um die UniCredit und die Commerzbank. Da passiert gerade etwas, das im Bericht als europäisches Banken-Consolidation-Play bezeichnet wird. Laura, für alle, die jetzt nicht sofort wissen, was damit gemeint ist, worum geht es hier eigentlich genau?
Also vereinfacht gesagt geht es um eine massive Machtverschiebung im europäischen Bankensektor. Die UniCredit hat strategisch die Commerzbank ins Visier genommen und hält mittlerweile einen Anteil von etwa 47,5%. Das bedeutet faktisch, dass UniCredit jetzt die Kontrolle über eine der bedeutendsten Geschäftsbanken in Deutschland übernommen hat. Und das ist ein riesiger Deal, weil Deutschland ja der größte Markt in ganz Europa ist.
Moment mal, 47% klingt zwar viel, aber ist das nicht immer noch ein Stück weit kompliziert? Ich habe gelesen, dass die deutsche Regierung ja auch noch einen Anteil von 13% behalten möchte. Steht man da nicht gegenseitig im Weg?
Das ist ein wichtiger Punkt. Aber laut der Analyse reicht die aktuelle Position der UniCredit bereits aus, um die strategische Steuerung zu übernehmen. Das Ziel ist hier vor allem die Skalierbarkeit. In einer Welt, in der Zinsvorteile schwinden könnten, gewinnt derjenige, der am größten und effizientesten ist. UniCredit will die Backoffice-Strukturen zusammenlegen, also quasi die Verwaltung und IT bündeln und gleichzeitig den riesigen Kundenstamm in Deutschland erschließen. Das soll die Rentabilität massiv steigern.
Also im Grunde geht es darum, doppelte Kosten zu streichen und mehr Kunden unter einem Dach zu haben. Aber so ein Deal läuft ja nicht einfach so über Nacht durch, oder? Gibt es da nicht Hürden?
Oh ja, definitiv. Da gibt es drei große Risikofaktoren, die man im Auge behalten muss. Erstens haben wir den politischen Widerstand. Die deutsche Bundesregierung könnte versuchen, die Fusion durch regulatorische Hürden zu erschweren. Zweitens gibt es das Integrationsrisiko. Man darf nicht unterschätzen, dass die kulturellen Differenzen zwischen dem italienischen und dem deutschen Bankwesen echt groß sein können. Wenn die Chemie in den Teams nicht stimmt, könnten die erhofften Synergien einfach blockiert werden.
Und was ist mit der Aufsicht? Die EZB lässt so etwas doch sicher nicht einfach so durchwinken, oder?
Ganz genau. Das ist der dritte kritische Punkt. Die Genehmigung durch die Europäische Zentralbank ist ein Prozess, der bis zu 6 Monate dauern kann. Ein Veto oder sehr harte Auflagen der EZB könnten den gesamten Deal gefährden. Trotzdem wird erwartet, dass der Markt den strategischen Mehrwert bereits jetzt einpreist, weil die Chance auf Marktdominanz, besonders beim deutschen Mittelstand, einfach zu verlockend ist.
Verstehe. Also eine riskante, aber potenziell extrem lukrative Wette auf Größe und Effizienz. Wenn wir von Europa sprechen, müssen wir ja auch über ein Thema reden, das momentan viele Menschen bewegt, und zwar die Autoindustrie. Im Bericht wird hier ein sehr kritischer Ton angeschlagen. Da ist die Rede von einem Inflationsopfer. Warum wird ausgerechnet der Automobilsektor jetzt so stark ins Visier genommen?
Das ist eine wirklich ungünstige Kombination aus mehreren Faktoren. Stell dir vor, die Ölpreise steigen. Das wirkt wie ein Gift für sogenannte zyklische Aktien, also Werte, die stark von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängen. Steigende Energiekosten sind doppelt problematisch. Erstens erhöhen sie direkt die Produktionskosten für die Autobauer. Zweitens drücken sie gleichzeitig die Kaufkraft der Menschen. Wenn das Benzin teurer wird und die Inflation steigt, überlegt sich der Konsument zweimal, ob er wirklich jetzt ein teures neues Auto kauft.
Das klingt nach einer Zange, die den Herstellern langsam zugeklappt wird. Aber Autobauer haben doch schon seit Jahren Druck durch die E-Mobilität und vor allem durch die Konkurrenz aus China. Ist das nicht sowieso schon bekannt?
Absolut, aber diese neue Kostenwelle bei Energie und Logistik kommt genau zum falschen Zeitpunkt. Sie lässt die Margen weiter erodieren. Wenn dann noch die Zinsen aufgrund der Inflation hoch bleiben, werden Finanzierungen für Endkunden teurer. Das drosselt den Absatz zusätzlich. Es gibt hier eine direkte Korrelation zwischen steigenden Ölpreisen und sinkenden Margen in dieser energieintensiven Produktion. Deshalb wird hier eine Underperformance gegenüber defensiven Werten erwartet.
Gibt es denn gar keinen Lichtblick? Was müsste passieren, damit die Autobauer aus dieser Abwärtsspirale wieder rauskommen?
Es gibt durchaus Faktoren, die das Blatt wenden könnten. Ein sehr wichtiger Punkt wären staatliche Subventionen. Massive Förderprogramme für die grüne Transformation könnten die Verluste abfedern. Oder wir sehen eine überraschende politische Wende im Nahen Osten. Ein schneller Friede dort würde die Ölpreise und damit die Kosten sofort senken. Und natürlich gibt es immer die Chance auf Effizienzsprünge, wenn die Unternehmen technologisch in der Produktion so schnell Anpassungen machen, dass sie die Margen retten können.
Also im Grunde hoffen sie entweder auf Politik oder auf einen technologischen Durchbruch. Okay, lassen wir Europa mal hinter uns und springen über den großen Teich zu einem Namen, den jeder kennt. Alphabet, also Google. Hier wird es im Bericht richtig spannend, weil das Wort Innovators Dilemma fällt. Laura, ich bin kein BWL-Experte. Was genau ist dieses Dilemma und warum betrifft es ausgerechnet einen Giganten wie Google?
Das ist ein faszinierendes Konzept. Das Innovators Dilemma beschreibt die Situation, in der ein Unternehmen so erfolgreich mit einem bestehenden Produkt ist, dass es Angst hat, dieses durch eine neue Innovation zu zerstören, selbst wenn diese Innovation die Zukunft ist. Google ist das perfekte Beispiel. Sie haben die Technologie hinter vielen KI-Durchbrüchen geliefert, zum Beispiel die Transformer-Architektur. Aber sie scheitern gerade an der kommerziellen Umsetzung und der Geschwindigkeit.
Warte mal, wie kann man denn an der Umsetzung scheitern, wenn man die Technik eigentlich selbst erfunden hat? Die haben doch die besten Ingenieure der Welt.
Genau das ist der Punkt. Google wirkt im Moment wie ein Labor, das fantastisch darin ist, den zweiten Platz zu belegen. Das Problem ist ihr Geschäftsmodell. Google verdient Milliarden mit Suchanzeigen. KI-Chatbots geben aber oft direkt die Antwort, anstatt dass der Nutzer auf verschiedene Links klickt. Wenn die Leute nicht mehr klicken, sinken die Werbeeinnahmen. Das nennt man Kannibalisierung. Das neue Produkt frisst das alte Geschäftsmodell auf. Während OpenAI und Microsoft aggressiv Marktanteile gewinnen, wirkt Googles Strategie oft fragmentiert. Fast so, als würden sie alles an die Wand werfen und schauen, was hängen bleibt.
Das ist ja fast schon tragisch. Man hat den Schlüssel zum Erfolg in der Hand, traut sich aber nicht, die Tür zu öffnen, weil man Angst hat, dass im Raum dahinter das alte Büro verschwindet. Aber wirklich jetzt, kann ein Unternehmen wie Alphabet so einfach ins Hintertreffen geraten? Haben sie nicht eigentlich immer noch riesige Vorteile?
Oh ja, die haben sie definitiv. Und genau deshalb ist die Bewertung der Aktie im Vergleich zum Rest der Magnificent Seven gerade so riskant oder unterbewertet. Auf der einen Seite steht die Angst vor den sinkenden Klickraten und die mangelnde Agilität. Aber auf der anderen Seite haben sie ein gewaltiges Datenmonopol, die weltweit größte Datenbasis, was langfristig ein riesiger Vorteil bei der Optimierung ihrer KI-Modelle ist.
Und dann ist da noch Android, oder? Milliarden von Smartphones auf der ganzen Welt.
Exakt. Die Integration von KI direkt in das Android-Ökosystem ist ein massiver Hebel. Außerdem gibt es die Fusion von Brain und DeepMind. Wenn diese Integration plötzlich zu einem technologischen Sprung führt, könnte Google sehr schnell wieder an die Spitze schießen. Im Moment bleibt es aber ein Kampf gegen die eigene Trägheit und das eigene Erfolgsmodell.
Wahnsinn. Von Bankenfusionen in Europa über die Ölpreisfalle der Autobauer bis hin zum Identitätskrieg bei Google. Laura, das war wirklich eine extrem aufschlussreiche Analyse. Vielen Dank, dass du uns heute dabei geholfen hast, diese komplexen Themen so verständlich aufzudröseln.
Sehr gerne, Tim. Es hat Spaß gemacht. Man sieht einfach, dass in der Finanzwelt gerade alles im Fluss ist und man immer genau hinschauen muss, was hinter den Schlagzeilen passiert. Bis zum nächsten Mal.
Und das war es auch schon für heute. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst ein Feedback da. Wir hören uns beim nächsten Mal mit neuen Insights aus der Welt von Tech und Finanzen. Macht's gut und bis bald. Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis: Alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt. Von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.